Immer wieder lese ich davon, dass man jungen Menschen die alten Werte beibringen muss. Es klingt dann mitunter fast wie ein Widerspruch. Jungen Menschen, die alten Werte, die scheinen heute nicht mehr gültig zu sein, aber manchen ist das wichtig, in irgendwelchen Zeitungsartikeln, wo es um solche Dinge geht, dass wir das vermitteln sollten. Zum Beispiel Treue, habe ich da gerade neulich wieder gelesen. Das ist ja so was Interessantes mit diesen Werten, mit diesen Einstellungen zu gewissen Dingen, denn sie verschwinden aus unserer Gesellschaft. Und ich behaupte deshalb, weil sie eben erst dann wichtig sind, wenn alles andere nicht mehr greift. Zum Beispiel Treue. Treu sein ist ja nicht besonders schwierig, wenn die Beziehung stimmt. Wenn es gerade gut läuft. Dann kann man vielleicht damit prahlen, wir sind uns immer treu. Das muss ja nicht nur zwischen Mann und Frau so gehen. Wenn sich so anfühlt, als sei das auch das Richtige, dann braucht man sie eigentlich gar nicht. Denn dann geht es ja von alleine, fast jedenfalls, dass man sich treu bleibt. Gerade auf Treue kommt es dann an, wenn alles andere näher zu liegen scheint. Wenn es schöner wäre, dem anderen die Gemeinschaft aufzukündigen, sich vielleicht sogar lieber etwas anderes zu suchen. Wenn es schwierig wird und man daran zweifelt, ob dem anderen an mir überhaupt etwas liegt, dann kommt es drauf an. Das sind so spannende Dinge und sie nehmen uns hinein, einfach als ein Beispiel jetzt dieses Thema Treue, nehmen uns hinein in etwas, was auch in unserem Predigtext von heute deutlich wird. Da geht es meiner Ansicht nach absolut um Treue, obwohl das Wort gar nicht vorkommt. Aber es gilt auch für viele andere Dinge, für viele solcher Einstellungen, die es dann wichtig sind, wenn es so scheint, als könne man sie nicht leben. Unser Thema heute, erlebte Treue. Erlebte Treue. Ich lese uns mal den Predigtext aus dem Hebräerbrief Kapitel 5. Sie können gerne mitlesen oder ihr könnt gerne mitlesen. Und dann wollen wir mal gucken, ob wir das darin entdecken können. Erlebte Treue. Es geht hier um Jesus Christus. Im ganzen Hebräerbrief ohnehin geht es um Jesus Christus. Wer also Jesus kennenlernen will, sollte den Hebräerbrief lesen. Und es geht darum, dass er der entscheidende Vermittler zwischen Gott und uns Menschen geworden ist. Und jetzt wird hier einfach ein Abschnitt völlig aus dem Zusammenhang gerissen. Das mag ich sonst auch gar nicht, aber in diesem Fall macht es tatsächlich Sinn, sich mal mit diesem Abschnitt zu beschäftigen. Alles andere wird dabei auch zum Tragen kommen. Und er, also Jesus, hat in den Tagen seines irdischen Lebens Bitten und Flehen mit lautem Schreien und mit Tränen dem dargebracht, der ihn vom Tod erretten konnte. Und er ist auch erhört worden, weil er Gott in Ehren hielt. So hat er, obwohl er Gottes Sohn war, doch an dem, was er litt, Gehorsam gelernt. Und als er vollendet war, ist er für alle, die ihm gehorsam sind, der Urheber des ewigen Heils geworden. Wumms, das kommt jetzt erstmal auf uns. Solche Sätze, mit denen wir uns vielleicht gar nicht, obwohl Passionszeit ist, ständig beschäftigen. Ich würde mich freuen, wenn diese Woche der Passionszeit im Besonderen auch eine Zeit wird, in der wir uns damit beschäftigen, was Jesus eigentlich gelitten hat und dass, wie man denn das, was wir in dieser Welt leiden, durchleben kann. In drei Aspekten möchte ich uns die erlebte Treue aufzeigen. Erstens, er lebte Treue. Zweitens, erlebte Treue. Drittens, erlebte Treue. Nur die Schreibweise drückt den Unterschied aus. Es wird hoffentlich klar werden, worum es mir da geht. Er lebte Treue. Es ist zutiefst Inhalt des christlichen Glaubens, dass Jesus am Ende seines Lebens, von dem in seiner Biografie oder in allen vier Biografien viel mehr geschrieben ist als vom Rest des Lebens, ja, ein Drittel der Evangelien sind voll mit den letzten Stunden von Jesus, wo man doch sagen würde, Mensch, von 33 Jahren gibt es doch auch noch anderes zu berichten, das müsste doch irgendwie im Verhältnis stehen. Nein, steht es nicht. Und jetzt wird das aufgenommen, was dort, also in der Kern davon, was dort passierte. Jesus wurde von uns Menschen verachtet, obwohl er der Sohn Gottes war, wurde er verachtet. Vielleicht auch gerade, weil er der Sohn Gottes war, wurde er verachtet. Gott wird ja auch ständig verachtet in unserer Welt. Er wurde verspottet und er wurde hingerichtet. Und das alles unschuldig. Ohne dass er selbst hätte von Gott und von Menschen aus eigentlich einen Grund gehabt, sterben zu müssen. Das ist schon verrückt. Vor allem kann man da so schnell drüber reden. Aber wir müssen uns das mal klar machen. Warum ist das eigentlich passiert? Da mag man ja theologisch anderer Meinung drüber sein. Die Berichte der Bibel sind da sich völlig einig. Er ist es für uns Menschen geworden. Dieser Leidende. Für uns Menschen. Man könnte auch sagen, anstatt, also an unserer Stelle. Aber eben auch für im Sinne von zu unseren Gunsten. Ist er das alles geworden. Und er lebte dabei Treue in zwei Richtungen. Nach oben und nach unten. Nämlich einmal zu Gott hin. Weil er das, was Gott will und tun möchte und zu sagen hat, in die Welt gebracht hat, wurde er von uns verachtet, verspottet und hingerichtet. Und damit wurde deutlich, das machen wir Menschen an jedem Tag mit unserem Gott. Und er hat es ein für alle Mal dort ausgehalten, an diesem Kreuz. Und jetzt stelle man sich das vor. Dieser ganze Schmerz dieser Welt. Das ganze Misstrauen gegen Gott und alles, was wir dafür eigentlich verdient hätten. Diese Auflehnung gegen den Schöpfer des Universums. Alles hat er in diesen Stunden am Kreuz an sich selber ausgehalten. Und er hat vorher schon damit gekämpft, im Garten, in dem er sich oft mit seinen Freunden getroffen hatte. Und hat dort gerungen im Gebet und hat den anderen gesagt, helft mir doch bitte, er hat drei genommen, schon nur drei. Man könnte fast sagen, bei den anderen war er sich da ohnehin schon nicht so, meinte er, vielleicht stehen die mir auch nicht bei, aber diese drei sollten ihm beistehen, was machen die Penner ein? Auch das ist wohl etwas, was bis heute geschieht, dass die, die ihn kennen, doch nicht beten, wo sie es eigentlich sollten, sondern einschlafen. Und dann ist er da alleine und hat vor Augen, was geschehen wird und dass ihn das überfordern wird. Es wird ihm die Kraft aushauchen, was sie mit ihm machen werden und er wird daran krepieren. Und dann sagt er, Vater, wenn es möglich ist, dann lass das doch bitte an mir vorbeigehen, sodass ich es nicht aushalten muss. Dass ich nicht daran sterben muss. Aber nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Und wenn man jetzt auf den Kern kommt, was Treue ist, dann ist es doch das. Alles andere als zu tun, was du mir jetzt aufgetragen hast, wäre jetzt naheliegender. Am liebsten würde ich abhauen. Aber na gut. Wenn und weil du das so willst, gehe ich eben diesen Weg. Er hat Gott die Treue gelebt. Und er hat uns Menschen die Treue gelebt. Ja, er hält das alles ja nicht nur von den Menschen aus, sondern er hält das Ganze auch von Gott aus. Und ich behaupte, das ist das Schlimmere gewesen. Da kommt es dazu, dass er am Kreuz schreit, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das kann man ja so einfach so, ja, war da eben gerufen, ich meine, musste er ja, steht ja im Drehbuch. Nein, das musste er nicht. Er hätte auch sagen können, mein Gott, du hast mich verlassen, dann verlasse ich dich auch. Ihr Idioten da unten, ihr wollt, dass ich vom Kreuz runtersteige? Na gut, könnt ihr haben, nichts ist leichter als das. Ich soll den Kampf anders gewinnen? Na gut, eine Legion Engel. könnte hier auftauchen. Machen wir mal. Alle den Erdboden gleich. Nein, macht er nicht. Er hält Gott und er hält uns die Treue. Und lässt diese Gottesferne, dieses Verlassensein von Gott, lässt er auf sich selber kommen, obwohl er der Einzige war, der es nicht verdient hatte. Im Sinne von sein Leben hat nie diese Sprache gesprochen. Er hat immer getan, was Gott wollte, und er hält es aus. Für dich und für mich. Und so hält er uns die Treue. Er wurde gehorsam, steht auch im Philipperbrief, Kapitel 2, von möglicherweise einem anderen Autor. Er wurde gehorsam bis zum Tod. Ja, zum Tod am Kreuz. Nur so konnte er uns retten. Er hat nun in diesem ganzen Schmerz, in diesem ganzen Leiden, in dem Aushalten des Todes für seinen geliebten Gott und von seinem geliebten Gott und im Aushalten des Todes für seine geliebten Menschen und von seinen geliebten Menschen hat er beiden die Treue gehalten. Da trifft sich alles an diesem Kreuz. Er kennt die Versuchung. Er kennt den Schmerz. Er kennt das alles. Und hat es ausgehalten und die Treue gehalten, damit wir, und darum geht es jetzt als zweites, etwas davon haben. Er lebte Treue. Das Schlimmste, was ihm passieren konnte, hat Jesus erlebt. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und Gott verlässt ihn. Und Gott sagt nicht, na gut, mein Sohn, hast lang genug ausgehalten, kurz bevor dir der Lebensatem aushaucht, rette ich dich. Macht er nicht. Gott lässt seinen Sohn tatsächlich sterben. Und jetzt können wir lesen da vorhin, er hat also mit Bitten und Flehen, mit lautem Schreien, mit Tränen, das hat er dem dargebracht. Er blieb also in allem Gespräch mit Gott und er ist auch erhört worden. Er ist auch erhört worden. Wie ist das denn erklärbar? Er ist doch gestorben. Dazu müssen wir Psalm 22 einmal lesen. Beziehungsweise ich mache das nur in Auszügen. Wer also mal wissen will, was Jesus eigentlich am Kreuz gedacht hat, das sind ja Gedanken. Man kann sich dann vorstellen, was er gefühlt hat. Der lese Psalm 22. Die Passionszeit eignet sich, nicht nur die Passionszeit, aber die besonders eignet sich dazu. Die ist unter anderem auch dazu da. Mein Gott, warum hast du mich verlassen, beginnt der Psalm. Ich schreie, aber meine Hilfe ist ferne. Mein Gott, des Tages rufe ich, doch antwortest du nicht. Und des Nachts, doch finde ich keine Ruhe. Etwas später schreibt er davon, wie die Leute ihn verspotten und sagen, oh Gott soll ihm doch helfen. Und er hilft ihm eben nicht. Gewaltige Stiere haben mich umgeben. Mächtige Büffel haben mich umringt. Ihren Rachen sperren sie gegen mich auf, wie ein brüllender und reißender Löwe. Ja, man kann sich Albträume vorstellen. Das war kein Albtraum, weil es kein Traum war. Ich bin ausgeschüttet wie Wasser. Alle meine Knochen haben sich voneinander gelöst. Mein Herz ist in meinem Leibe wie zerschmolzenes Wachs. Meine Kräfte sind vertrocknet wie eine Schäbe und meine Zunge klebt mir am Gaumen. Und du legst mich in des Todes Staub. Schreibt er von Hunden, die ihn umgeben haben. Ich kann alle meine Knochen zählen. Sie aber schauen zu und sehen auf mich herab. Sie teilen meine Kleider unter sich und werfen das Los um mein Gewand. Alles geschehen dort bei der Kreuzigung. Und dann ruft er Gott an, aber du, Herr, sei nicht ferne. Meine Stärke, eile mir zu helfen. Hilf mir aus dem Rachen des Löwens und vor den Hörnern wilder Stiere. Und jetzt in einem Atemzug. Du hast mich erhört. Plötzlich geht's anders weiter. Ich will deinen Namen kundtun meinen Brüdern. Ich will dich in der Gemeinde rühmen. Rühmet den Herrn, der ihr ihn fürchtet. Ehrt ihn, ihr alle vom Hause Jakob. Und vor ihm scheuet euch, ihr alle vom Hause Israel. Denn er hat nicht verachtet noch verschmäht das Elend des Armen und sein Antlitz vor ihm nicht verborgen. Und als er zu ihm schrie, hörte er es. Plötzlich, vorher Verzweiflung, also man muss sich das alles mal vorstellen, was er da erlebt hat, pure Verzweiflung und dann mitten im Satz, du hast mich erhört und dann nur noch der Jubel. Was ist denn da passiert? Am Kreuz ist es nicht passiert, diese Wende. Das Kreuz bedeutete für Jesus den Tod. Man könnte sagen, Gott hat ihn im Stich gelassen. Genau, das hat man ja auch gesagt. Deswegen hatte man ja auch Recht damit, ihn umzubringen. Er konnte ja gar nicht Gottes Sohn sein, sonst wäre er doch runtergestiegen vom Kreuz. Wie wir Menschen doch immer denken und keine Ahnung davon haben, was Gott tut. Das hat er ja schon, hat Jesus ja zu seiner Erdenzeit schon den Leuten gesagt. Ihr kennt weder Gott noch seine Kraft. Und bis heute wird es ja kaum jemand wissen, dass er dann da im Grab plötzlich feinsäuberlich seine Tücher zusammenrollt, um sie dann feinsäuberlich hinzulegen, alles an seinem Ort, zusammengefaltet, in aller Seelenruhe, sage ich jetzt mal so. Und wie auch immer, tut sich dieser Stein auf und dann ist er erstens weg aus dem Grab und zweitens wieder da. Gott hat ihn erhört. Es ist verrückt tatsächlich, was Jesus erlebt hat. Die bitterste Stunde, die ganze Menschheit überhaupt erleben könnte. Gott verlässt seinen Sohn. Und alle sagen, er wurde jetzt im Stich gelassen. Und so fühlt es sich auch an. Und dann steht er wieder auf. Und Gott hält ihm doch die Treue. Jesus hat Gottes Treue erlebt. Und das Verrückte ist, jetzt können auch wir Gottes Treue erleben. Jesus sollte den Tod schmecken, wird im Hebräerbrief an einer Stelle vorher gesagt. Für alle sollte er den Tod schmecken. Er musste also den Tod erleben, damit wir leben können. Und da spricht jetzt Martin Luther immer von einem wundersamen Tausch, der vonstatten geht. Jesus ist gehorsam gewesen, bis zum Tod. Und man sollte nicht sagen, Gott tut jetzt so, als seien wir gehorsam gewesen. Nein, sondern Gott lässt diesen Gehorsam jetzt für uns gelten. Jesus hat die Treue zu Gott gehalten. Jetzt lebt Gott mit uns, als wären wir auch treu gewesen. Er rechnet jetzt uns die Treue von Jesus an, sozusagen. Jesus war gehorsam. Und jetzt lässt er diesen Gehorsam für uns Ungehorsame gelten. Jesus war unschuldig. Und jetzt lässt Gott diese Unschuld für uns Schuldige gelten. Jesus ist gestorben. Und jetzt schenkt Gott uns durch diesen Tod sein Leben. Man könnte noch viel mehr aufführen. Jesus wurde von Gott verlassen. Und nun verlässt Gott uns nicht mehr. Wir können jetzt auch Gottes Treue erleben. Erlebte Treue lässt sich hier finden. Ja, und dann kann es im Leben eines Menschen so ganz seltsam werden, dass alles andere näher zu liegen scheint. Ich habe ja da so für mich so eine persönliche Geschichte mit dem Bibelwort aus dem Jesaja-Buch, Kapitel 54, Vers 10. Dass mir mal Freunde zugesprochen haben, als ich meinte, nicht mehr glauben zu können. Voll Unfug auch, dass sie mir sowas dann noch zusprechen, so Blödsinn. Es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen, aber meine Gnade soll nicht von dir weichen. Und der Bund meines Friedens soll nicht hinfallen, spricht der Herr, dein Erbarmer. Ja, und jetzt zieht sich das plötzlich durch ein Leben. Nur weil Gott das mal gesagt hat. Und dann schwanke ich dabei, ob es wohl noch gilt. Und immer wieder wird deutlich, jawohl, das gilt. Und dieser Seelsorger, von dem ich jetzt schon erzählt hatte letzte Woche, der sagte einmal, es war einmal ein Satz am Ende dieser Gespräche, ein stundenlanges Gespräch, und am Ende sagte er einen Satz. Und dann sagte er einmal, fügen Sie zu all Ihren Sünden nicht noch die hinzu, dass Sie diesem Wort nicht glauben. Erlebte Treue. So können wir Gottes Treue erleben. Das hat Gott sich seinen Sohn kosten lassen. Du Geliebter und du Geliebte. Dass er dir treu ist. Das hat ihn seinen Sohn gekostet. Dich in Ewigkeit bei sich im Himmel haben zu können. Ja, das hat er sich so ausgesucht. Er hat sich gesagt, dich will ich bei mir haben. Und wenn es mich alles kostet. Das ist Gottes Treue. Die hat dann Auswirkungen in unserem Leben. Um die geht es als Drittes. Und jetzt wird es ganz spannend. Nicht, weil das andere nicht spannend war. Im Gegenteil, das ist zutiefst das, wovon wir leben. Aber jetzt muss man hier mal genau hingucken. Was soll das eigentlich heißen? Gottes Sohn hat an dem, was er litt, Gehorsam gelernt. Entschuldigung, da kommt Gott in Person in diese Welt. Ja, der perfekte, heilige, großartige, gerechte, liebende, wir können alles einsetzen, vollkommene Gott. Und der soll was gelernt haben? Hast du dir das schon mal vorgestellt, dass Jesus etwas gelernt hat? Zweite Frage. Warum haben wir eigentlich so ein Problem damit, dass wir dauernd was zu lernen haben? Also ich habe da immer mal wieder gehörig ein Problem mit. Die Frage ist nur, warum? Selbst der Sohn Gottes, ja, hat nicht aus dem Himmel das mal alles hier dirigieren können. Na, müssen wir ja nicht persönlich erscheinen, können wir ja auch mal so von oben machen. Nein, er musste Mensch werden. Er musste, und das sowas beschreibt alles der Hebräerbrief, also lest ihn. Ja, er musste Mensch werden und in allem seinen Brüdern und Schwestern gleich werden. Sonst hätte er unsere Schuld, unsere Sünde nicht tragen können. Sonst hätte er unsere Krankheit und unseren Schmerz nicht aushalten können. Ja, aber nicht nur das. Sondern Menschsein bedeutet zutiefst, Gott geht einen Weg mit dir und auf dem kommt dir etwas zu, was du auf keinem anderen Wege bekommst. Das heißt, dass wir auf dieser Erde leben als Menschen, ist kein Unfall Gottes. Und es ist auch kein Umweg, den er mit uns gehen musste, weil wir nun, manche betrachten das ja als etwas, was Gott schiefgegangen sein soll, weil wir ihm das Misstrauen ausgesprochen haben und deshalb dem Tod verfallen sind. Man hätte das doch auch schneller machen können. Er hätte uns doch einfach gleich ewig machen können. Aber sogar der Sohn Gottes ist Mensch geworden, weil er etwas lernen musste. Und lernen heißt in diesem Fall nicht, der Lehrer schreibt es an die Tafel, ich schreibe es ab, hoffentlich auch noch in meinen Kopf, vielleicht sogar ins Herz, und dann ist das da. Hier heißt lernen, und wir können es ja bei Jesus und seinen Jüngern lernen, was lernen heißt. Denn die sind 3 Jahre mit ihm gegangen, und was haben sie tatsächlich kapiert in diesen 3 Jahren? Die haben es eigentlich erst alles hinterher kapiert, als Jesus gestorben und auferstanden war. Was wurde denn im Herzen anders, als die Jungs sich darüber stritten? Kurz bevor Jesus starb, stritten sie sich noch darüber, wer eigentlich hier der Größte ist. Nicht? Wir sind ja alle immer nur demütig. Nicht? Und lassen anderen den Vortritt und so. Die haben sich darum gestritten, wer der Größte ist. Was ist da im Herzen denn wirklich angekommen, kann man sich fragen. Und genau darum geht's. Das gilt nicht nur irgendwas im Kopf hier zu kapieren, das gilt es im Leben, im Herzen zu begreifen und das lässt sich nur leben. So wie man etwas erwirbt, so wie man etwas erreicht, so wie man etwas erlangt, so kann man die Treue nur erleben. Sie wird nur im Leben gewonnen. Man wird nicht ohne Leben treu. Und Treue ist für mich hier ein Begriff, der kommt gar nicht vor, aber ist für mich die Endausführung von etwas, was ich mal so beschreiben will. Das fängt beim Gehorsam an. Ich habe einmal ein ziemliches, wahrscheinlich habe ich sogar schon mal erzählt, aber an dieser Stelle ist es einfach nochmal wieder wichtig, eine ziemliche Erfahrung mit dem Thema Gehorsam gemacht. Ich stellte irgendwann fest, während meiner theologischen Ausbildung, Also erstens, obwohl ich ein folgsamer Mensch bin, ein Linientreuer, so von der Persönlichkeit her, als zwanghafter Mensch, bin ich ja eher linientreu, aber habe ich doch erhebliche Probleme damit, Gott immer aufs Wort zu gehorchen. Ja, immer zu tun, was Gott sagt. Jesus sagt, das ist meine Speise, das ist das, was mich ernährt. Und ich weiß auch, das würde mich auch ernähren, nur leider beiße ich so oft nicht ab. Ja, und das hat mir Schwierigkeiten gemacht. Und dann habe ich da in so einen Spaziergang gemacht, im Wald. Und wenn man da an der Stelle, wo ich meine theologische Ausbildung gemacht habe, in den Wald geht, dann geht man auch von der Schweiz nach Deutschland rüber. Ich war also so mitten im Grenzgebiet. Für mich würde es zu einer Begegnung auf der Grenze zwischen Himmel und Erde tatsächlich dann auch. Nicht nur zwischen der Schweiz und Deutschland. So, ich war also da in diesem Gebiet. Ich bog noch kurz vor der deutschen Grenze ab, meine Runde zu machen. Und dann brach es plötzlich aus mir heraus. Warum muss ich dir eigentlich immer gehorsam sein? Ja, das kam plötzlich so. Ja, und ich wollte das Problem gar nicht bei Gott suchen. Nur ich merkte, ich komme da irgendwie nicht weiter. Ich schaffe es nicht, mich gehorsam zu machen. Wofür soll denn das bitte so wichtig sein? Und ich hatte inzwischen schon etwas gelernt. Man kann Gott alles fragen, man kann Gott auch alles sagen. Und dann mache ich das eben einfach auch. So, ich habe dann in dem Moment gedacht, na gut, du hast ja schon manchmal eine Antwort gekriegt, aber darauf wird es ja wohl wahrscheinlich jetzt keine Antwort geben. Ich habe mich auch damit noch nicht beschäftigt gehabt vorher in diesem Sinne. Habe wirklich nicht gedacht, dass da jetzt etwas kommt. 10 Meter weiter etwa kommt mir plötzlich ein Satz in den Kopf und ich wusste gar nicht, wo der herkommt. Also zunächst. Ich hatte den auch noch nie gedacht. Plötzlich heißt es in meinem Kopf, Gehorsam ist der größte Ausdruck von Vertrauen. Gehorsam ist der größte Ausdruck oder auch der tiefste, könnte man sagen, von Vertrauen. Und dann fing es an bei mir. Was soll das denn jetzt? Stimmt das überhaupt? Dann habe ich gemerkt, wenn ich jemandem gehorche, und bei Gehorsam ist immer von Freiwilligkeit ausgegangen, nicht von gezwungen, so weil er mir eine Pistole an die Brust hält. Das ist kein Gehorsam. Das ist nur Lebensrettung. Selbstschutz sozusagen. Gehorsam heißt, weil du es sagst, mache ich das. So, wem sage ich denn sowas? Wo würde ich denn sagen, na gut, ich kann es vielleicht sogar nicht nachvollziehen, warum du mir das jetzt sagst, aber ich mache es trotzdem. Wem würde ich denn sowas sagen? Das müsste ja jemand sein, von dem ich annehme, dass er es besser mit mir machen kann, als meine eigenen Gedanken sind. Sonst würde ich das doch nicht machen. Man gibt sich doch nicht in die Hand von jemand anderem, dem man am Ende nicht vertrauen kann. Und plötzlich merkte ich, was ist das für ein Satz? Tatsächlich, wenn ich jemandem gehorche, geht das nur, wenn ich ihm vertraue. Und dass ich ihm gehorche, drückt aus, dass ich ihm vertraue. Weil ich sonst eben nicht tun würde. Das ist jetzt 16 Jahre her, ungefähr. Ihr merkt, das bewegt mich bis heute. Ich kann es bis heute erzählen, als wäre es gestern gewesen. Das ist erstens etwas, was ich gelernt habe, aber nur im Sinne von kapieren erstmal. Und seitdem, auch vorher schon, wird es erlebt. Ja, und dann sieht es oft so aus in meinem Leben, als hätte ich noch nichts begriffen. Vertraue ich Gott wieder nicht. Und dann wird mir manchmal klar, Matthias, jetzt geht's erst los. Immer wenn es so scheint, als ginge es gerade nicht. Weil das mir völlig widerstrebt, was er sagt. Weil das auch völlig unsinnig scheint in menschlichen Augen. Weil es zu unserer Gesellschaft überhaupt nicht passt. Weil es bedeuten würde, dass ich mich selber verlassen muss auf Gott. Was ja für uns Menschen das Schlimmste zu sein scheint, was es gibt. Sich auf Gott verlassen müssen. Für Jesus war es das Schönste. Der wollte gar nichts anderes. Das ist sein Lebenselement gewesen. Und das können wir nur im Leben lernen. Das können wir uns nur erleben. Das hat sich sogar Jesus erlebt. Er hatte noch seinem Vater gesagt, Vater, wenn es anders geht, dann bitte anders. Aber ihm war das irgendwie schon klar, oder es wurde ihm dann klar, nee, anders geht's leider nicht. Sonst kriegen wir die alle nicht. Das, stell dir mal vor, ohne Harald, ohne Jan, ohne Annette, das kann doch nicht sein. Das geht doch gar nicht. Wie sollen wir denn da die Ewigkeit verbringen, wenn wir die nicht haben? Also, na gut, sagt Jesus. Dann eben los. Ja, und wenn man dann Psalm 22 liest, dann merkt man, das ist ihm aus den Ohren wieder rausgekommen, dieser Entschluss. Das war nicht auszuhalten fast. Er hat es einfach ausgehalten. Und jetzt gucken wir mal deine Dinge an, die dich so bewegen. Das Schwierige. Ja, vielleicht der Blick auf dein ganzes Leben. Was will denn Gott da immer? Und wieso sollte ich Gott danach fragen, was er mit mir vorhat? Vielleicht stehst du sogar noch vor entscheidenden Fragen, wo man sogar noch Weichen stellen kann. Oder das, was du gerade erleidest, aus irgendwelchen Gründen. Und dabei den Eindruck hast, Gott hat mich doch wohl im Stich gelassen. Oder wo du längst aufgegeben hast. Du hast vielleicht jahrelang für etwas gebetet und Gott hat es einfach, in Klammern noch, aber was soll das Wörtchen da, wenn man keine Spannkraft mehr hat, Gott hat es einfach nicht gemacht. Hat es einfach nicht gemacht. Und du stehst immer noch da. Und weißt nicht, was das dir bringen soll, dass Gott da ist. Wenn er denn auch nicht hilft. Wenn er dich denn so lange zappeln lässt. Wenn das Leben dann doch so schwierig ist. Das war doch mal die Vorstellung, wer unter dem Segen Gottes lebt, der hat es immer leicht. Aber wir ahnen ja schon längst, und ich hoffe, dass von den letzten Predigten bei uns, und ich vermute, ihr merkt es auch, wie mich das persönlich bewegt, dieser ganze Kram. Natürlich, das sind Worte, das scheint so, als ob man da schon durch ist, wenn man das so sagt. Aber da bin ich längst, da bin ich mittendrin in diesem ganzen Kram, dass das schon irgendwas gebracht hat. Wisst ihr, das leichte Leben ist überhaupt nicht das, was wir gebrauchen können. Da lernt man nämlich nichts bei. Da erlebt man sich nichts bei, wenn es immer leicht läuft. Ja, und jetzt hast du vielleicht auch Dinge in deinem Leben, die einfach schiefgegangen sind, die du auch nicht mehr berichtigen kannst. Und da ist die Frage, was sollte das denn? Hat Gott mich da nicht im Stich gelassen? Und vielleicht ist deine Ehe äußerst schwierig. Ich sag mal, du wärst in guter Gesellschaft, das geht bei vielen so. Ja, und es scheint so, als ob alles andere näher liegen würde, als dass man fröhlich beieinander ist. Ja, der Ehepartner macht mich überhaupt nicht glücklich. Vielleicht. Kleiner Tipp. Wo steht eigentlich, dass das die Aufgabe des Ehepartners ist? Das ist deine Aufgabe, dazu beizutragen, dass dein Ehepartner wahrnehmen kann, dass Gott ihn gerne ihn zum Leben führen will. Aber es ist nicht deine Aufgabe, das vom anderen zu fordern. Oftmals würde das die Ehe schon grundlegend verändern. Nicht in jeder Hinsicht. Natürlich ist eine Ehe oder auch eine Freundschaft oder was wir auch immer nennen wollen, eine Beziehung zwischen Mensch und Mensch. In diesem Fall, Ehe wäre zwischen Mann und Frau aus meiner Sicht. Aber eine Beziehung ist immer etwas, was auf Geben und Nehmen angelegt ist. Aber was machen wir denn, wenn wir das verpassen? Ja, und zeig mir mal eine Beziehung, wo das immer im Gleichgewicht ist. Wo jeder immer nur sagt, ach, was ist das schön, wir geben uns alles, was wir brauchen. Ich sag dir mal, das wäre sogar fast die Hölle, denn dann würdet ihr glatt vergessen, dass es am Ende nur Gott kann. Jetzt ahnen wir plötzlich, warum unsere Ehe manchmal so schwierig ist. Weil wir sonst etwas Wichtiges gar nicht erleben müssen. Und Treue lernen wir eben nicht, wenn wir gerade glücklich miteinander sind. Treue lernen wir, wenn es viel leichter wäre und viel schöner aussehe, sich zu verlassen. Und wenn man sie durchgehalten hat, mal in bestimmten Situationen und weiß, was man aneinander hat, dann kann man sich ja auch erst freuen über die Treue, die man erlebt hat. Aber bevor diese Früchte gewachsen sind, sieht das alles dürr aus. Vielleicht. Und deshalb jetzt schon mal investieren, weil du es eigentlich weißt, dass Gott die Ehe segnet und dass er da was hineinschenken will, wenn du dich entschließt, für den anderen da zu sein. Und in die Beziehungen. Und an einem Arbeitsplatz treu die Arbeit machen, auch wenn das total mühsam ist, aber das steht in deinem Vertrag drin. Dazu hast du dich verpflichtet, sonst wechsel die Stelle, aber du wirst keine anderen Verträge kriegen. Ja, wenn das so mühsam scheint, dann wird Treue zu Gott und zu Menschen erlebt. Und Jesus hat das selber so. Er war selber als Mensch noch nicht da, wo er sein sollte, als er in diese Erde eintrat. Sondern als er vollendet war. Er ist erst vollendet gewesen, als er den Gehorsam gelebt hatte bis zum Ende. Und dann auferstanden ist, wurde er von Gott vollendet. Vorher hat er Gehorsam gelernt. Ach, man könnte jetzt stundenlang weitermachen, ich tue es nicht. Aber das möchte ich dir, dieses möchte ich dir noch mitgeben. Offensichtlich wird der Gehorsam im Besonderen im Gebet erlebt. Denn Jesus hat das, was ihn bewegt hat, vor Gott ausgebreitet. In diesem Fall war es schmerzhaft. Hat auch die Freude vor Gott ausgebreitet, können wir auch lesen in den Evangelien. Aber diesen Schmerz, das, was nicht auszuhalten ist, das hat er mit Gott. Wisst ihr, und da kann man mal, ich bin ja als Fußballer einer, der für trainieren ist, also trainieren. Ja, wir trainieren oft mit A-Umlaut. Vor uns hin und in uns hinein weinen wir oft. Anstatt mal zu Gott hin zu weinen. Ja, wir werden trainiert, wenn wir zu Gott hin trainieren. Der hat sogar geschrien. Mit lautem Schreien und geweint. Dieser Raum ist bei Gott. Der würde dich gerne, möchte dich gerne in seine Arme nehmen mit allem, was dich bewegt und von da aus weiterbringen. Und in einer Zeit damals in meiner Ausbildung, als ich überhaupt nicht glauben konnte, dass Gott mit mir noch was zu tun haben will. Ich habe in einem anderen Zusammenhang schon mal davon erzählt, dass wir da bei so einem Einsatz waren und ich meinte, ich müsste wieder nach Hause fahren, weil ich der Hemmschuh bin, weil ich eigentlich gar nicht mehr richtig glaube. Wie wollen wir den anderen von Jesus erzählen? Dann hat er mich ja da so ein Erlebnis, da hat er mir deutlich gemacht, nee, bleib mal hier. Mit mir ist noch lange nicht Ende oder ich bin mit dir noch lange nicht am Ende. Und am Ende dieses Einsatzes hat derjenige, der da gesprochen hat auf diesen Veranstaltungen, von dem wir etwas lernen sollten, hat er jedem von uns Studenten einen Bibelvers mitgegeben. Ja, und ich kam mir geistlich so ausgehungert vor, weil ich Gott nicht mehr entdecken konnte. Und dann spricht er mir die Worte zu aus Psalm 23, Vers 2 und 3. Er führet mich zum frischen Wasser und erquicket meine Seele. Er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Ja, und dann glaub das mal. Aber stell dir mal vor, was das bedeutet, wenn du das dann erleben kannst. Wenn du dann entdeckst, der hat mich bis hierher gebracht jetzt. Und immer noch glaube ich. Das ist ein Geschenk Gottes. So, und das wünsche ich dir, dass du das wahrnehmen kannst. Er führt dich auf eine saftige Wiese. Der Weg dahin mag so aussehen, als ob das nicht dahin geht. Aber er wird dich dahin führen. Jesus, hat die Dunkelheit dieser Welt an sich selbst ausgehalten. Darin ist er Gott und dir treu geblieben. Nun kannst du dir Gottes Treue erleben. Amen.